ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Gefährlichen Gedanken. Sie und ich, jeder von uns bestimmt doch seinen Lebenswandel, bitteschön, selbst oder nicht. Insbesondere der Großstädter hat kaum noch Grenzen. Ich kann um 7 Uhr morgens Champagner frühstücken oder nach dem Dinner mit Freunden auch noch um 1 Uhr nachts in das 24 Stunden geöffnete Fitnessstudio gehen. Essen, trinken, schlafen, Sport, Sex, das ist alles meine Sache, wann das passiert. Oder nicht? Mein heutiger Gast hat sich auch nicht festgelegt. Er hat entschieden, das ist doch meine Sache, was ich studiere. Professor Achim Kramer ist also nicht nur in Berlin, Rom und Harvard zum Chronobiologen geworden, sondern er hat sich auch an der Universität der Künste zum staatlich geprüften Klavierlehrer ausbilden lassen. Heute ist er aber vor allen Dingen bei uns als Professor für Chronobiologie am Institut für medizinische Immunologie an der Charité. Unser gefährlicher Gedanke weist die Richtung: Wer selten einen Blick auf die innere Uhr wirft, riskiert eine Menge Lebenszeit.
So ein heller Sonnentag, wie es heute ist, da haben wir draußen 100.000 Lux. Einen trüben Regentag haben wir draußen 10.000 Lux und im Büro sind es vielleicht 300 Lux. Also eigentlich, wenn wir die ganze Zeit drin sind, leben wir in biologischer Dunkelheit.
Herr Professor Kramer, ich habe meinen Körper 7-mal dazu genötigt, muss man sagen, 42,195 Kilometer zu laufen. Das heißt, wenn jetzt die Frage kommt, wer herrscht, dann kann doch die Antwort nur sein, ich herrsche. Ich bestimme, was läuft und wann was läuft.
Das kann man einerseits so sehen, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch biologische Lebewesen. Wir haben alle ein genetisches Programm und ich stimme nur zum Teil zu, sondern ich würde sagen, gerade was mein Forschungsfeld betrifft, gibt es auch eine innere Uhr, die bestimmt, wann wir was tun oder wann wir am liebsten was tun und wann wir schlafen, wann wir wachen, wann wir essen, wann wir Hunger kriegen und so weiter. Das heißt, natürlich kann ich entscheiden, ich mache die Nacht durch und schlafe nicht, aber in den meisten Fällen hören wir doch auf unsere innere Uhr.
Jetzt gibt es einen Ausdruck, der ist sehr wichtig für Ihre Forschung oder der wird häufiger fallen in unserem Gespräch, nämlich das ist die Abkürzung SCN. Wenn ich das richtig mir angelesen habe, ist das der Nucleus suprachiasmaticus, falsch ausgesprochen.
Ja, suprachiasmaticus.
Suprachiasmaticus, also der SCN. Was ist das und warum ist das so bedeutsam?
Das ist ein kleiner Bereich in unserem Gehirn, der praktisch die Stelle ist, wo unsere innere Uhr sich befindet. Das ist ungefähr zwischen den Augen, ein paar Zentimeter hinter der Schädeldecke, so ein ungefähr Reiskorn großes Areal, bestehend aus ungefähr 100.000 Nervenzellen. Und dieser Bereich sorgt dafür, dass wir sozusagen ein 24-Stunden-Programm haben in unserem Verhalten, in unserem Stoffwechsel, in unserer gesamten Physiologie. Wenn der nicht funktioniert, weil da vielleicht ein Tumor ist oder wenn man ihn experimentell sozusagen ausschaltet, dann gibt es keine Rhythmen mehr. Dann haben wir keine Schlaf-Wach-Zyklen, dann haben wir keine Körpertemperatur, Hormonrhythmen, ist alles weg. Also das ist ein entscheidender Gehirnbereich.
Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich über Ihr Schaffen gelesen habe als Professor für Chronobiologie, dann geht es aber darüber hinaus. Also es gibt nicht nur den SCN zwischen unseren Augen, sondern es gibt auch eine Zeitbestimmung in den Zellen.
Genau, in jeder Zelle gibt es eine sogenannte kleine molekulare innere Uhr. Also ursprünglich hat man gedacht, das ist der SCN, da ist die Hauptuhr, wenn der weg ist, dann sind alle Rhythmen weg. Aber man hat dann ungefähr vor 20 Jahren gefunden, dass auch die Zellen der Leber, der Haut, des Herzens, der Niere, die haben alle diese kleinen molekularen Uhrwerke. Der SCN ist nur insofern besonders, dass er nämlich sozusagen an der Spitze der Hierarchie steht, wie ein Dirigent ein Orchester dirigiert und mit sozusagen Zeitsignalen versorgt, sorgt der SCN dafür, dass die Leber genau weiß, welche Uhrzeit draußen ist und dass die Niere das genau weiß. Der SCN ist nämlich deshalb besonders, weil er eine Verbindung zum Auge hat. Daher kommt auch der Name. Suprachiasmatischer Nukleus heißt, es liegt supra, oberhalb des Chiasmas. Und das Chiasma heißt, das ist das Kreuz, wo die Sehnerven sich kreuzen, weil die Nerven vom rechten Auge gehen in die linke Hälfte des Gehirns und vom linken Auge in die rechte Hälfte. Und irgendwann in der Mitte des Gehirns kreuzen sie sich und oberhalb dieses Kreuzes, oberhalb dieses Chiasmas befindet sich der SCN. Und der kriegt eben Nervensignale über das Auge. Das Auge nimmt das Licht wahr von der Umwelt und kann dann sozusagen dem SCN ganz genau sagen, jetzt ist es draußen hell oder dunkel. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel unseren Hell-Dunkel-Wechsel-Rhythmus verändern, indem wir zum Beispiel nach USA fliegen und dann haben wir plötzlich 6 Stunden verschobenen Hell-Dunkel-Rhythmus, das nimmt das Auge wahr, gibt es dem SCN weiter und der sagt es dann dem Rest des Körpers, weil die Leber ist praktisch blind und der SCN eben nicht.
Bleiben wir mal bei dem Punkt, weil das ist ja ziemlich relevant. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, den Wechsel zwischen Zeitzonen, ausgehend von dem, was ich eingangs sagte, ich herrsche, ich bestimme. Das heißt, ich passe mich an alle möglichen Bedingungen an, weil meine menschliche Biologie das hergibt, dass ich mich anpasse. Wenn es kalt ist, ziehe ich mich warm an. Wenn es zu warm ist, dann kühle ich mich. Also das kriege ich alles hin, ich kriege es angepasst. Und das heißt, wenn ich jetzt Zeitzonen wechsle beispielsweise, da bin ich natürlich am Anfang komplett durcheinander, aber nach einer Woche bin ich das ja schon nicht mehr.
Genau, also ich sage immer, ein gutes biologisches System hat 2 Eigenschaften. Es ist einerseits robust und andererseits plastisch. Wir möchten nicht, dass jedes Lichtsignal durch einen Blitz in der Nacht unserer inneren Uhr sagt, jetzt ist plötzlich Tag, sondern wir müssen da robust sein, aber wir müssen auch anpassungsfähig sein und deswegen kann sich die innere Uhr verstellen und wir können auch die innere Uhr, obwohl sie ein genetisch das Programm ist, das uns relativ in ein enges Korsett steckt, da kommen wir vielleicht noch drauf, können wir es auch ein bisschen beeinflussen, indem wir nämlich vielleicht uns mehr oder weniger dem Licht aussetzen. Das Abendlicht vermeiden, wenn wir zum Beispiel morgens nicht aus dem Bett kommen und morgens mehr Licht kriegen, damit wir unserer inneren Uhr signalisieren, es ist Tag. Also wir sind anpassungsfähig und das beste Beispiel, das haben Sie genannt, wir können uns an eine neue Zeitzone anpassen, aber wir passen uns auch ein bisschen gemäß den Jahreszeiten an. Und wenn wir zelten gehen, dann haben wir auch einen anderen Schlaf-Wach-Rhythmus. Dann sind wir ganze Zeit draußen, kriegen ganz viel Licht und das macht uns ein bisschen früher.
Das heißt, unsere Mütter, die uns gesagt haben, nun sitzt nicht so viel da, Kinder heute werden das noch mehr kennen, die gerne vor ihren Geräten sitzen und spielen oder was auch immer machen, die gesagt haben, geht mal raus, damit ihr an die frische Luft kommt und damit ihr mal ans Tageslicht kommt, die hatten durchaus recht.
Die hatten recht. Genau, das Tageslicht ist nämlich da entscheidend. Natürlich ist Bewegung auch gut an der frischen Luft. Tageslicht für die innere Uhr gesehen ist ganz wichtig, um diese Synchronisierung zu machen. Sonst weiß sie nämlich gar nicht, sind wir in Washington oder sind wir in Berlin. Wenn wir nur im dunklen Büro sitzen, dann fällt uns das vielleicht im ersten Moment gar nicht so auf, dass das so dunkel ist, weil unser Auge halt super sich anpassen kann, auch an dunkle Situationen. Aber die innere Uhr kriegt dann nicht genug Licht. Also ich nenne mal ein Beispiel, so ein heller Sonnentag, wie es heute ist, da haben wir draußen 100.000 Lux. An einem trüben Regentag haben wir draußen 10.000 Lux und im Büro sind es vielleicht 300 Lux. Also wir sind eigentlich, wenn wir die ganze Zeit drin sind, leben wir in biologischer Dunkelheit.
Das war mir auch nicht bewusst, muss ich ehrlicherweise sagen. Jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen, Herr Professor Kramer, was Sie gerade gesagt haben über das enge Korsett, das die biologische Uhr, die innere Uhr des Menschen tatsächlich bedeutet. Ich musste daran denken, dass wir auch hier in den gefährlichen Gedanken schon einen Professor Gunger zu Gast hatten, der sich mit extremen Umgebungen beschäftigt und diese Flexibilität, die Robustheit des Menschen untersucht hat und sagt, naja, was Temperaturen beispielsweise angeht, ist der Mensch überhaupt nicht anpassungsfähig. Es gibt einen ganz kleinen Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, indem wir funktionieren und drumherum geht das alles nicht. Es darf nicht zu kalt werden, es darf nicht viel zu heiß werden. Wie ist das mit der inneren Uhr? Inwieweit begreifen Sie die auch, weil Sie es so gerade formuliert haben, als enges Korsett? Wie umfasst mich denn meine innere Uhr?
Ja, also wir haben gelernt durch viele Forschung, wenn ich sage wir, dann ist es das ganze Feld der Chronobiologie, dass es eben viele Gene gibt, die diese innere Uhr sozusagen steuern und ein kleines molekulares Uhrwerk bilden. Und wir haben auch Familien gesehen, die Mutationen oder Variationen in diesen Genen haben, die dann plötzlich ganz viel früher werden. Zum Beispiel gibt es ein Syndrom, das heißt vorverlagertes Schlafphasensyndrom. Da haben die Familienmitglieder eine einzige Mutation in einem dieser Uhrengene und das macht sie zu ganz frühen sogenannten Chronotypen. Also die werden dann um 19 Uhr müde und wachen spontan um 2.30 Uhr auf.
Würden Sie dann sagen, weil darum geht es ja häufiger auch, dass die innere Uhr gestört ist, da reden wir tatsächlich noch drüber bei den Schichtarbeitern, sind die dann gestört oder ist das letztendlich biologisch ja so gedacht, also okay?
Ja, genau. Es gibt natürlich eine Varianzbreite. So wie, ich sage immer, bei der Körpergröße, da sagen wir ja auch nicht irgendwie, jemand, der kleiner ist als 1,60 ist gestört oder so, wie jemand, der größer als 2,10 ist gestört. Wir haben eine ganze, man nennt es dann Normalverteilung, also mit ganz vielen Menschen, die einen mittleren Chronotyp oder eine mittlere Körpergröße haben und weniger, die sozusagen extrem sind. Und diese genetische Variabilität, kann man natürlich darüber spekulieren, ist es gut? Wahrscheinlich ist es schon wichtig, dass eine Community aus Evolutionsgründen, dass ich sag mal, dass immer jemand da war, der aufs Feuer aufgepasst hat, also nie alle gleichzeitig geschlafen haben, sondern dass man so eine Bandbreite hat. Oder dass die eine Hälfte der Leute irgendwie die einen die nachtaktiven Tiere jagen und die anderen kriegen irgendwie tagaktive Tiere. Da kann man als Population schon einen Evolutionsvorteil haben.
Bei diesem Steinzeitvergleich, Herr Professor Kramer, da werde ich mittlerweile immer hellhörig, weil wenn wir die Steinzeit bedenken, dann wären wir beide, die wir beide im Jahr 1968 geboren sind, dann wären wir beide ja längst tot. Weil 56 ist da ja keiner geworden.
Ja, ja, und ich habe mit meiner Kurzsichtigkeit wäre ich wahrscheinlich auch tot. Aber, aber die innere Uhr, natürlich, in fortgeschrittenen Gesellschaften überleben mehr Leute, die bestimmte extreme Genvarianten haben. Aber Experimente kann man zu Evolutionsfragen sowieso nie leicht machen, weil wir das einfach, wir können die Evolution nicht zurückdrehen, aber ich finde es plausibel.
Es würde mir dabei mehr um die Frage gehen, wie weit wir uns unserer Natürlichkeit, also mithin auch der inneren Uhr, entziehen können, weil wir uns dieses Lebensumfeld errichtet haben, das es nun mal gibt. Das heißt, dass wir in geheizten Wohnungen schlafen, dass wir über unsere Nahrung bis ins Detail entscheiden können. Aber wenn ich das richtig verstehe, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen erforscht haben, entkommen wir der inneren Uhr trotzdem nicht.
Entkommen wir nicht. Und wir können auch, wenn wir auf Communities gucken oder auf Populationen gucken, die natürlicher leben als wir, es gibt ja auch noch Gesellschaften, die ohne Elektrizität leben oder die mehr ländlicher leben als wir, da sieht man tatsächlich, dass die insgesamt frühere Chronotypen sind, also früher wach werden und früher ins Bett gehen und dass da die Verteilung nicht so groß ist. Also gibt es nicht so viele Extreme, sondern es gibt mehr ähnliche frühere Chronotypen. Und tatsächlich ist es so, dass unsere, Sie haben ja damit angefangen, unsere 24-7-Gesellschaft, wo immer alles verfügbar ist mit Schichtarbeit und vor allem zu geringen Lichtverhältnissen in Innenräumen, dass das dazu führt, dass unsere innere Uhr einerseits gestört sein kann, gerade bei Schichtarbeit, andererseits eben auch die Verteilung in der Population ganz anders ist, als natürlicherweise es wäre.
Jetzt ist das Faszinierende, weil man würde ja jetzt gerne wissen, ja okay, das sagt der Herr Professor Kramer, so, der kennt sich aus, das ist ein vergleichsweise junges Feld, die Chronobiologie. Jetzt würde ich ja gerne wissen, wie steht es denn um meine innere Uhr, was für ein Typ, Sie haben das jetzt schon häufiger erwähnt, bin ich denn der Frühtyp? Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann genügt das, dass Sie mir 2-3 Haare ausreißen? Und dann können Sie eigentlich schon eine Aussage machen über meine innere Uhr. Wie funktioniert das?
Ja, wir haben einen Test entwickelt, der sich zunutze macht, dass das eben ein molekulares Programm ist, das viele Prozesse steuert, unter anderem auch die Genaktivität. Wir haben ungefähr 20.000 Gene, die sind in den Chromosomen, im Zellkern. Und 10.000 davon sind in jeder Zelle, auch in ihren Haarwurzelzellen. Also es geht um die Haarwurzel, wo noch lebende Zellen dran sind. In den Haarwurzelzellen gibt es eben vielleicht 1.000 Gene, die je nach Tageszeit unterschiedlich aktiv sind. Aktiv heißt, die werden abgelesen und in mRNA verwandelt. Das kennen wir vom Corona-Impfstoff. Und diese Moleküle können wir zählen sozusagen. Und wir haben jetzt einen Test insofern entwickelt, dass wir uns gefragt haben, welches sind denn unsere Zeitgene? Gene, die die beste Zeitinformation uns liefern und haben dann gesehen, es gibt Gene, die sind morgens aktiv, mittags aktive Gene, nachmittags, abends, nachts. Und das Prinzip ist jetzt, wenn wir ihnen um 9 Uhr morgens 2-3 Haare ausreißen und die Genaktivität in diesen Haarwurzelzellen angucken und wenn wir dann sehen, die Nachtgene sind immer noch aktiv, und die 9 Uhr morgens Gene aber eigentlich noch nicht so richtig, dann weiß ich, in Jörg Thaddäus Haarwurzelzellen ist es eigentlich Nacht. Und dann kann ich sozusagen sagen, was Sie für einen Chronotyp haben. Und dann auch Ihnen empfehlen, wann Sie am besten schlafen sollten.
Und das heißt, der SCN hat dann entschieden, es ist in diesem Organismus, wo die Haarwurzeln ausgerissen werden, Nacht.
Genau, das ist immer eine Kombination zwischen dem, was der SCN bzw. auch die Haarwurzelzellen, die ja miteinander in Kommunikation stehen, weil der SCN ja der Dirigent ist und den Haarwurzelzellen, den Geigern zum Beispiel sagt, was sie tun sollen. Also wir nehmen die Haarwurzelzellen, um eigentlich zu lernen, was der SCN denkt. Es geht immer darum, wie passe ich mich in den 24 Stunden Licht-Dunkel-Tag ein. Wir sehen das so, wir haben die Erde als ein rotierendes System, ein Oszillator, wie wir es nennen. Und der zweite Oszillator ist in unserem Gehirn, unsere innere Uhr. Das Spannende ist nämlich, wenn wir uns total in Dunkelheit begeben und keine Zeitinformation haben, gab es berühmte Experimente in so alten Bunkern, dann ticken wir trotzdem. Wir ticken einfach weiter und haben immer noch ein rhythmisches Leben, obwohl nichts uns sagt, wann Licht und Dunkel ist.
Also das heißt, wenn Sie mich jetzt in einen Bunker einsperren würden und dann lassen Sie mich da 4 Wochen und dann rufen Sie mich meinetwegen um 17 Uhr an irgendeinem Tag und fragen mich dann, was glauben Sie denn so, wo stehen wir denn jetzt am Tag?
Dann würden Sie sagen, es ist... Da würden Sie einerseits sagen, dass Sie nicht 4 Wochen im Bunker sind, sondern ich war jetzt erst 3,5 Wochen im Bunker und es ist 9 Uhr morgens, würden Sie mir sagen. Aber wenn ich jetzt Sie beobachtet hätte mit so einer Infrarotkamera, dann würde ich sagen, aha, der hat trotzdem rhythmisch geschlafen. Und seine Tageslänge war fast 24 Stunden, ein bisschen länger. Und vielleicht kennen manche Hörerinnen auch den Begriff zirkadiane Rhythmen. Und das kommt von circa, ungefähr, eben fast. Und dies heißt lateinisch ein Tag, sodass wir sagen können, unsere innere Rhythmuslänge, Periodenlänge, das ist eben nicht genau 24 Stunden, sondern nur ungefähr 24 Stunden. Und wir haben meistens als Menschen einen etwas längeren inneren Rhythmus. Und nur weil wir sozusagen auf der Erde leben und nicht in diesem Dauerdunkelbunker und die Sonne uns jeden Tag wie so eine Atomuhr ein kleines Signal gibt und uns ein bisschen zurücksetzt, nur deswegen leben wir tatsächlich ein exakt 24-Stunden-Leben.
Es ist übrigens schon lange nicht mehr bei den gefährlichen Gedanken so viel Latein gesprochen worden wie heute von Professor Kramer, der ja Professor für Chronobiologie am Institut für medizinische Immunologie an der Charité ist und sich mit dem gefährlichen Gedanken auseinanderzusetzen hat. Wer selten einen Blick auf die innere Uhr wirft, riskiert eine Menge Lebenszeit. Da möchte ich nämlich jetzt anschließen an das, was Sie gerade gesagt haben zur zirkadianen Verfasstheit. Sie sagen, es gibt die Extremtypen. Sie sagen, es gibt die einen, die haben womöglich eine genetische Veränderung und werden um 19 Uhr müde und schlafen bis 2.30 Uhr. Aber in der Mitte befindet sich alles andere. In der Mitte befindet sich der Durchschnitt, das wie die Mehrheit genetisch von ihrer inneren Uhr her verfasst ist. Und was diese Mehrheit angeht, da sagen Sie beispielsweise, ist es ein Fehler, jedenfalls nicht der inneren Uhr angepasst, Kinder so früh zur Schule gehen zu lassen. Warum nicht?
Weil wir mit unserer gesamten Gesellschaft zu früh dran sind. Also ich sage es mal so, ich habe ja das Beispiel mit der Körpergröße gebracht, wenn wir alle im Schnitt, also wenn die Mehrheit 1,80 ist und wir bauen unsere Türen trotzdem niedriger wie früher, vor 100 Jahren, dann stoßen sich alle den Kopf an, obwohl sie eigentlich normale Körpergröße hätten. Das heißt, wenn wir unsere Gesellschaft so früh machen, dass wir die Schule um 7.30 Uhr, 8 Uhr anfangen, dass wir irgendwie die Arbeitszeiten nicht flexibel machen, dann ist die Mehrheit zu spät. Also ist die Mehrheit ein Spättyp. Das heißt, sie müssen sich den Wecker stellen. Ich sage immer, wer sich den Wecker stellen muss, bringt seinen Schlaf nicht zum natürlichen Ende und das ist schon ungesund. Das heißt, wir sollten das Ziel haben, dass wir uns keinen Wecker stellen müssen. Jetzt kommt noch eine Sache dazu, weswegen es gerade bei Jugendlichen besonders relevant ist, dass diese innere Uhr nicht konstant bleibt über das Leben, sondern dass die Kinder, jüngere Kinder eher früher sind und wenn man dann in die Pubertät kommt, dann wird man wieder später und noch später und noch später und erst wenn man richtig erwachsen ist, fängt man langsam an, wieder früher zu werden und wenn man dann alt ist oder mittelalt, dann wird man immer früher und immer früher und die Großeltern sagen dann schon, ach, ich bin schon wieder um 6 Uhr aufgewacht. Das würden sie nie von einem 18-Jährigen hören. Aber ein kleines Kind, das muss am Samstag früh irgendwie in der Glotze das Kind um 7 Uhr früh die Kindersendungen sehen. Das sieht man ja. Die sind nämlich auch früh. Wir wissen es noch nicht genau wissenschaftlich, warum sich das so im Laufe des Lebens ändert. Geschlechtshormone spielen auch eine Rolle. Es gibt nämlich auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer sind ein bisschen später als Frauen. Aber dieses Altersunterschied ist noch ein bisschen unbekannt, warum das so ist.
Männer sind später, bedeutet immer, sie können später aufstehen und bleiben länger wach, oder?
Ja, genau. Die haben insgesamt, positionieren ihren Schlaf etwas später in den Tag.
Und wenn Sie etwas sagen, wie viel bedeutet das? Was sind das?
Nicht so viel. Das ist ungefähr 20 bis 30 Minuten. Ist man später als Mann im Schnitt. Aber wir sind ja alle unterschiedlich. Also man kann nicht ich und meine Frau, wir können uns nicht vergleichen, weil wir sind nicht nur geschlechtlich unterschiedlich, sondern eben auch genetisch unterschiedlich.
Jetzt bleiben wir mal bei der Sache, die wir vorhin schon angesprochen hatten, mit den Schichtarbeitern. Wenn die innere Uhr gestört ist, oder sagen wir Schichtarbeiter, da sagen Sie, da funktioniert die Anpassung eben nicht und deswegen ist es dann eine Störung, die daraus erwächst.
Ja, ich muss ein bisschen ausholen, weil um das zu verstehen, muss man wissen, dass einerseits Licht unsere innere Uhr jeden Tag steuert, um uns auf 24 zu takten. Andererseits gibt es aber noch einen zweiten sogenannten Zeitgeber und das ist die Nahrungsaufnahme. Und die hat besonderen Einfluss auf die inneren Uhren in den Verdauungsorganen, in der Haut, in allem, was nicht Gehirn ist. Und wenn dann diese kommen normalerweise zusammen, also wir essen tagsüber, da ist Licht und das passt alles gut, das ist alles synchron. Wenn wir jetzt aber Schicht arbeiten, dann gibt es sozusagen den Tag mit dem Licht und dann gibt es die Nacht, wo wir arbeiten, aber auch essen. Das heißt, dann sind die beiden Zeitgeber Nahrung und Licht im Konflikt zueinander und die inneren Uhren driften auseinander. So der SCN versucht irgendwie zu dirigieren, aber die Leber kriegt von einem anderen Dirigenten, nämlich von der Nahrungsaufnahme ein anderes Signal und dann gibt es so eine innere Desynchronisierung. Das heißt, es entwickelt sich eine Kakophonie und wir haben keinen wohltemperierten, schönen, symphonischen Sound mehr.
Obwohl, wenn Sie das so schildern, Herr Professor Kramer, dann müsste man doch sagen, dann ist doch Weihnachten beispielsweise, Heiligabend, das Debakel schlechthin. Es ist seit 2 Stunden kein Licht mehr und eine völlig unvorbereitete Leber trifft auf gehörige Mengen Rotwein, der ebenfalls zeitlich unvorbereitete Magen, lange dunkel, seit 2 Stunden, 2,5 Stunden bei uns im Winter, wenn man um 18 Uhr Bescherung macht, muss eine ganz verdauen. Also das ist eine Katastrophe.
Genau, macht aber nichts, weil wir es nur einmal im Jahr machen. Also das geht immer um...
Aber wie ist es mit dem Winter sowieso? Ich meine, der Winter, der kommt ja nun mal einfach jedes Jahr. Und das heißt, jedes Jahr im November, im Dezember ist um 15.30 Uhr der Tag vorbei.
Wir brauchen das Licht. Wir müssen einfach versuchen, im Winter noch mehr Licht zu kriegen, damit wir unsere Taktung richtig hinkriegen. Eigentlich muss man nicht die ganze Zeit sozusagen draußen sein. Es reicht, wenn man mal eine ganze Stunde am Tag richtig gutes Licht kriegt. Das synchronisiert einen schon gut. Es gibt Versuche mit Tieren, wo ein 15-minütigen Lichtpuls taktet die genau ein. Also das reicht schon. Aber wir müssen nur diesen Lichtpuls auch kriegen. Trotzdem ist es so, dass man im Winter natürlich noch andere Probleme hat, weil Licht macht nämlich nicht nur ist nicht nur der Zeitgeber und Taktgeber für die innere Uhr, es macht auch Serotonin, es macht gute Laune, es ist wichtig für Vitamin D und so weiter. Also da gibt es noch viele weitere Effekte von Licht, weswegen wir manchmal im Winter Probleme haben.
Also das heißt, es ist an sich biologisch, das wäre wieder bei der Steinzeit, der Mensch kommt aus wärmeren Regionen, es ist eigentlich biologisch Quatsch, auf der Nordhalbkugel zu wohnen.
Ja, kommt darauf an, wie weit sie vom Äquator weg sind. Auf der Südhalbkugel gibt es auch dunkle Zeiten, bloß in einer anderen Jahres-, also im anderen Monat. Ja, je weiter wir im Norden wohnen, desto mehr Probleme haben wir damit. In Skandinavien gibt es in jedem guten Café sozusagen eine Tageslichtlampe am Tisch als Service. Und damit kann man auch schon viel auffangen. Die machen 10.000 Licht, wie so ein Regentag. Wenn man richtig Probleme hat, genügend Licht zu kriegen, dann sind diese Tageslichtlampen gar nicht so schlecht.
Aber jetzt habe ich meinetwegen ein Unternehmen, da habe ich Schichtarbeiter. Sie sagen, die Schichtarbeit stört die innere Uhr, lässt womöglich es zu einer Störung der inneren Uhr kommen. Dann gehe ich hin als unternehmerischer Mensch und sage, ja, aber Herr Professor Kramer, Sie haben das Problem lokalisiert, dann erfinden Sie bitteschön einen Wirkstoff, da kann man doch mittlerweile auf alles Einfluss nehmen. Dann erfinden Sie doch was, damit ich die innere Uhr stellen kann. Weil das ist doch das Faszinierendste, die beste Vorstellung. Ich kann es so manipulieren, wie es mir taugt.
Das wäre natürlich toll. Und es gibt da natürlich auch erste Ansätze. Das Erste, was ich allerdings als Unternehmer machen würde, würde sagen, jetzt messe ich doch erstmal die innere Uhr von meinen Mitarbeitern und dann nehme ich die Spättypen in die Spätschicht und die Frühtypen in die Frühschicht und passe das entsprechend an. Das ist so, was wir sozusagen mit Gleitzeit auch ein bisschen machen. Jeder kommt, wenn er sich gut fühlt. Das hat übrigens ein Krankenhaus in Bayern auch schon gemacht mit unserem Test und hat die Schichtpläne so angepasst. Natürlich ist es immer ein Problem mit Teams bilden und so weiter. Aber die Leute haben berichtet, dass sie einfach besser schlafen dann und zufriedener sind.
Ja, Herr Kramer, trotzdem kommt man da kann ich aus eigener Betroffenheit sprechen. Ich durfte hier bei Radio Dai tatsächlich schon die Frühsendung präsentieren. Das bedeutet, man steht um 4.20 Uhr auf und ich weiß nicht, ob man so sehr Frühtyp sein kann, damit das an irgendeiner Stelle angenehm wird.
Nee, das stimmt. Man kann, wenn man, wir brauchen ja Schichtarbeit, wir brauchen Krankenhäuser, wir brauchen Polizei, wir brauchen vielleicht auch Radio. Die Frühsendung brauchen wir auch für die Leute, die früh aufstehen, brauchen wir auch die Frühsendung. Und man kann nicht immer perfekt leben. Das Zweite, was man tun kann, ist, dass die Schichtarbeit nicht zu sehr rotiert. Also wenn Sie 3 Tage die Frühsendung machen und dann aber die nächsten 3 Tage die Spätschicht machen müssen und das immer hin und her geht und Sie nie so richtig sich anpassen können, dann ist es noch schlechter, als wenn sie da eine stabile Frühschicht haben.
Aber um darauf nochmal zurückzukommen, meinetwegen jetzt, wir können die anderen Leute nehmen. Jemand, der für die Polizei verantwortlich ist und sagt, ja, ich habe hier meine Beamten, die sind zermürbt, weil eben der Schichtdienst so ist, wie er ist. Ist das denn wahrscheinlich, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt, die innere Uhr einzustellen? Das heißt, dass die Polizistin, die weiß, jetzt kommen 5 Nachtschichten, dass die sich medikamentös meinetwegen darauf
vorbereiten könnte? Meiner Meinung nach sollte man da nicht auf ein Medikament hoffen. Es gibt schon Dinge, die man tun kann. Es gibt Licht, das ist das beste Medikament, um die innere Uhr zu verstellen. Und es gibt auch Dunkelheit in der Pille, sage ich mal so. Das ist Melatonin. Melatonin ist das Dunkelhormon. Das nehmen manche Leute gegen Jetlag. Das Problem ist nur, dass es nicht so viele Studien zu Melatonin gibt, weil es halt ein natürlicher Stoff ist, wo keine Pharmaindustrie große Studien bezahlt, deswegen sind auch die Daten nicht so gut. Aber das gibt es im Prinzip und man kann mit Nahrung auch viel machen. Ich habe ja gesagt, die Nahrungsaufnahme gibt der Leber das Signal für die innere Uhr. Und ich glaube, wir sind schon dabei, da bestimmte Pläne zu entwickeln, wie man mit Lampen, mit Nahrung, wie man das ein bisschen erleichtern kann. Dadurch, dass wir eben auf der Welt leben, wo das Licht immer da ist, gibt es ja immer ein Signal, was gegen ein mögliches Medikament dann anwirken müsste. Das heißt, wir müssten irgendwas haben, was dann Licht total blockiert und den SCN in die richtige Phase treibt. Da bin ich skeptisch, dass es sowas gibt. Aber ich glaube, wir könnten durch Lifestyle-Anpassungen kann man schon viel machen.
Sie haben so einen ganz alltäglichen Tipp aus Ihrer Praxis schon entnommen, der, glaube ich, vielen Menschen womöglich das Leben an manchen Tagen leichter machen könnte. Denn Sie haben gesagt, man sollte nachmittags Zahnarzttermine machen. Warum?
Ja, das gibt ja eben ganz viele physiologische und Prozesse, die tageszeitlich abhängig sind, wie zum Beispiel auch das Schmerzempfinden. Das ist morgens viel höher und nachmittags geringer. Und deswegen gehe ich am Nachmittag zum Zahnarzt, wenn der irgendwie bohrt und ich denke, jetzt kann ich mal auf eine Spritze verzichten, dann habe ich es nachmittags leichter.
Sagt Professor Achim Kramer, er ist Professor für Chronobiologie am Institut für medizinische Immunologie an der Charité. Unser gefährlicher Gedanke, wer selten einen Blick auf die innere Uhr wirft, riskiert eine Menge Lebenszeit, hatte seine Berechtigung durch die Untersuchung von Professor Kramer. Diesen gefährlichen Gedanken gibt es wie andere gefährliche Gedanken selbstverständlich zu hören in der ARD Audiothek. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen, Herr Professor Kramer, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Dankeschön.
Danke.